sei kein Sonntagschrist. Kinder, wartet mal einen Moment. Es gibt ein altes Lied namens Sonntagschrist. Der Text lautet, es gibt viele Sonntagschristen, die durch dieses Land gehen. Sie gehen einmal in der Woche zur Kirche und nehmen eine christliche Haltung ein. Sie ziehen ihre Sonntagskleidung an, damit es jeder sehen kann. Sie sind nur einen Tag in der Woche Christen. Autsch, ziemlich harte Worte. Ich glaube nicht, dass ich es so scharf ausdrücken würde. Aber es kann leicht passieren, dass man sozusagen verschiedene Hüte aufsetzt. Es ist Sonntag und ich bin in der Kirche. Also setze ich meinen Sonntagsmorgenhut auf. Ich ziehe mich auf eine bestimmte Weise an. Ich spreche auf eine bestimmte Weise, weil ich in der Kirche bin. Aber dann gehe ich nach Hause und setze meinen Zuhausehut auf. Ich verhalte mich auf eine bestimmte Weise. Ich spreche auf eine bestimmte Weise, weil ich zu Hause bin. Morgen gehe ich dann zur Arbeit und setze meinen Arbeits- oder Schulhut auf. Ich verhalte mich auf eine bestimmte Weise, ich spreche auf eine bestimmte Weise. Aber ist das, was Gott von dir will? Ist er mit Sonntagschristen zufrieden? Genau das möchte ich mir heute Morgen anschauen, also schlag bitte mit mir den Epheserbrief Kapitel 6 auf, wenn du eine Bibel hast. Ich möchte jetzt die Kinder nach vorne einladen. Normalerweise ist das der Moment, in dem ich euch hinausschicke. Aber heute Morgen möchte ich, dass ihr für den ersten Teil der Predigt hier bleibt, okay? In den letzten Monaten haben wir den Brief von Paulus an die Gemeinde in Ephesus studiert. Vor ein paar Wochen haben wir betrachtet, was die Bibel über Ehemänner und Ehefrauen sagt. Und heute schauen wir uns ein paar Verse an, die über Kinder und Eltern sprechen, okay? Sehen wir uns den ersten Vers an. 6,1 Kinder, gehorcht euren Eltern im Herrn, denn das ist richtig. Paulus sagt, Kinder, das seid ihr, gehorcht euren Eltern. Frage, gehorcht ihr immer euren Eltern? Wahrscheinlich nicht immer. Warum gehorcht ihr euren Eltern nicht immer? Aber die Bibel sagt, Gott sagt, dass du deinen Eltern gehorchen sollst. Warum? Ist es, weil deine Eltern immer recht haben? Nein. Vers 1 sagt, dass du deinen Eltern im Herrn gehorchen sollst, denn das ist richtig. Das bedeutet, dass ein Teil deiner Beziehung zu Gott darin besteht, deinen Eltern zu gehorchen. Die Bibel spricht viel darüber, dass Gott unser himmlischer Vater ist. Also sollten deine Eltern Gott gehorchen, während du ihnen gehorchst. Was solltest du also tun, wenn deine Eltern dir sagen, dass du dein Durcheinander aufräumen sollst? Was solltest du tun, wenn sie dir sagen, dass du deine Hausaufgaben machen sollst? Du solltest ihnen gehorchen. Das ist das Richtige. Und wenn du ihnen gehorchst, solltest du dann eine schlechte Einstellung haben? Nein, du solltest ihnen mit Freude gehorchen, genauso wie Jesus gegenüber Gott, dem Vater. Verse 2 bis 3. 2. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Das ist das erste Gebot, das eine Verheißung hat. 3. Damit es dir gut geht und du lange lebst auf Erden. Was bedeutet es, seine Eltern zu ehren? Das ist ein bisschen etwas anderes, als den Eltern zu gehorchen, obwohl wir unsere Eltern ehren, wenn wir ihnen gehorchen. Aber seine Eltern zu ehren, kann auf viele verschiedene Arten aussehen. Das war eines der 10 Gebote. Auf welche Weise kannst du deine Eltern ehren? Du kannst ihnen Respekt zeigen. Du kannst nette Dinge für sie tun. Du kannst Zeit mit ihnen verbringen. Du kannst sie umarmen und ihnen sagen, dass du sie liebst. Du kannst ihnen zu Hause helfen, ohne dass sie dich darum bitten. Es gibt viele Möglichkeiten, seine Eltern zu ehren. Das ist das 5. der 10 Gebote und es ist mit einer Verheißung verbunden. Vers 3 sagt, damit es dir gut geht und du lange lebst auf Erden. Das ist eine allgemeine Verheißung an Gottes Volk. Wenn du deinen Eltern gehorchst und sie ehrst, wird dich das auf einem guten Weg fürs Leben führen. Aber wenn du deinen Eltern nicht gehorchst, wenn du sie nicht ehrst, dann ist das ein gefährlicher Weg, auf den du dich begibst. Also, lass es mich einfach machen. Gott möchte, dass du deinen Eltern gehorchst, und er möchte, dass du deine Eltern ehrst. Okay? Kannst du das diese Woche tun? Lass mich beten. Die Kinder entlassen. Jetzt, Erwachsene, lasst mich euch fragen, was bedeutet es, seine Eltern zu ehren? das hebräische Wort für Ehren, bedeutete schwer. Zu ehren bedeutet, etwas oder jemandem Gewicht und Bedeutung zu geben. Dieses Wort wird im Alten Testament verwendet, wenn Gott die Ehre gegeben wird, die ihm gebührt. Und hier wird es verwendet, um zu sagen, dass wir unseren Eltern Gewicht und Bedeutung geben sollten. Wie ehren Sie also Ihre Eltern als Erwachsene, besonders wenn Sie nicht mehr zu Hause wohnen? Sie ehren Ihre Eltern, indem Sie sie respektieren. Sie ehren Ihre Eltern, indem Sie nicht schlecht über sie sprechen oder sie verfluchen. Sie ehren Ihre Eltern, indem Sie gut über sie sprechen, indem Sie sie wertschätzen. Sie können Ihre Eltern ehren, indem Sie ihnen finanziell helfen. Sie ehren Ihre Eltern, indem Sie sie in Ihr Leben einbeziehen. Immer wenn mein Vater Geburtstag hat oder wenn Weihnachten ist und ich ihn frage, was er sich als Geschenk wünscht, sagt er immer das Gleiche. Er möchte, dass ich eine Geschichte aus meinem Leben schreibe. Es ist ihm egal, worum es in der Geschichte geht, solange sie persönlich ist. Warum? Weil er mich einfach besser kennenlernen möchte. Am 3. Juni hatte er Geburtstag und ich schulde ihm immer noch eine Geschichte. Also predige ich gerade zu mir selbst. Lässt du deine Eltern an deinem Leben teilhaben? Du ehrst deine Eltern, indem du den Kontakt zu ihnen hältst. Ein Anruf, eine Nachricht, ein Besuch, ein Brief. Da meine Eltern älter werden, versuche ich sie so oft wie möglich zu besuchen. Ich versuche sie mit meiner Zeit und meiner Anwesenheit zu ehren. Seine Eltern zu ehren, ist etwas, das man tut. Es ist aktiv. Es bedeutet, ihnen Priorität zu geben. Von Zeit zu Zeit bekomme ich von euch Fragen dazu, wie man seine Eltern ehrt. Was tun Sie, wenn Sie nicht mehr zu Hause wohnen, also kein Kind mehr sind, aber Ihre Eltern mit einer bestimmten Entscheidung, die Sie treffen, nicht einverstanden sind? Vielleicht betrifft es Ihre Berufswahl. Vielleicht ist es die Wahl des Landes. Vielleicht ist es Ihre Entscheidung für einen Ehemann oder eine Ehefrau. Was sollten Sie in solchen Momenten tun, wenn Ihre Eltern mit Ihnen nicht übereinstimmen? Es ist schwer, hier Verallgemeinerungen zu treffen. Jeder Fall ist anders. Jede Familie ist anders. Aber solche Situationen kommen in Familien vor, wenn Kinder eine Entscheidung treffen müssen, die ihre Eltern nicht verstehen oder unterstützen. Was also tun? Zunächst denke ich, dass sie alles versuchen sollten, damit ihre Eltern die Entscheidung verstehen. Warum sie diese Entscheidung treffen, warum sie denken, dass dies eine gute Entscheidung für sie ist. Sie sollten sie in den Prozess einbeziehen. Zweitens, ehren Sie sie, indem Sie Ihren Rat einholen, indem Sie Ihrer Perspektive zuhören. Vielleicht wissen Sie etwas, das Sie nicht wissen, oder Sie sehen etwas, das Sie nicht sehen können. Vielleicht erkennen Sie etwas an dem Mann oder der Frau, die Sie heiraten möchten, was Sie, geblendet von der Liebe, nicht wahrnehmen können. Wenn es speziell um die Ehe geht, würde ich sagen, dass du versuchen solltest, dem Segen und die Unterstützung deiner Eltern für deinen zukünftigen Ehepartner zu bekommen. An deinem Hochzeitstag möchtest du, dass es ein freudiger Tag ist. Du möchtest nicht dort vorne stehen, während deine Mutter dir einen dieser Blicke zuwirft, weil du nicht auf sie gehört hast. Du solltest alles tun, um ihren Segen und ihre Unterstützung zu erhalten, bei jeder wichtigen Entscheidung in deinem Leben. Aber wenn du all das getan hast, und trotzdem überzeugt bist, dass Gott dich in eine andere Richtung führt, als sie es dir raten, dann musst du dem Herrn folgen. Trotzdem solltest du die Kommunikationswege offen halten. Selbst wenn du anderer Meinung bist als sie, kannst du sie dennoch ehren. Ich habe diese Geschichte schon einmal erzählt, aber meine Schwiegermutter war nicht begeistert davon, dass meine Frau und ich nach Polen ziehen wollten. Sie dachte, wir würden einen großen Fehler machen. Sie stellte mich sogar um Mitternacht in ihrem Haus zur Rede und sagte, wenn du denkst, dass du meine Tochter nach Polen bringst, hast du dich geschnitten. Das ist kein genaues Zitat. Ich habe es etwas entschärft. Aber das führte zu einem nächtlichen Gespräch. Eigentlich war es, wenn ich jetzt darüber nachdenke, kein richtiges Gespräch. Ich erinnere mich nicht viel gesagt zu haben. Es war hitzig. Es war angespannt. Und ihre Mutter hat mir ganz deutlich gesagt, was sie denkt. Ich hätte darauf reagieren können, aber ich habe einfach nur zugehört. Sie hatte gehofft, dass wir das Familienunternehmen übernehmen würden. das war ihr Traum. Aber das war nicht das, was Gott für Missy und mich geplant hatte. Am nächsten Morgen, als wir zum Frühstück kamen, wusste ich nicht, was mich erwartet. Aber sie kam zu mir, umarmte mich und sagte mir, dass sie mich liebt. Ihre Meinung über Polen hat sie nicht geändert. Aber ich glaube, ich habe sie geehrt, indem ich ihr erlaubt habe, ihre Gefühle auszudrücken. Und obwohl sie vor 12 Jahren gestorben ist, versuche ich immer noch, sie dadurch zu ehren, wie ich über sie spreche. Viele von euch waren schon bei uns zu Hause. Wir haben dieses Zuhause nur wegen ihr. Es war eine schwierige Entscheidung. Es wäre einfacher gewesen, wenn sie uns unterstützt hätten. Aber hoffentlich haben wir ihre Eltern trotzdem geehrt. Du wirst wahrscheinlich irgendwann eine Entscheidung treffen, die deine Eltern nicht unterstützen oder verstehen. Und du musst das tun, wozu du glaubst, dass der Herr dich führt. Aber ich denke, du kannst deine Eltern trotzdem während dieses Prozesses ehren. Es könnte mehr Arbeit erfordern. Es könnte mehr Zeit und Geduld erfordern. Aber ich glaube, dass das dem Herrn gefällt. Wie sieht es damit aus, seine Eltern zu ehren, die keine guten Eltern waren? Vielleicht wurdest du als Kind vernachlässigt, verbal missbraucht, körperlich missbraucht, sexuell missbraucht. Das ist eine schwere Thematik. Und sicherlich ist es auch hier schwierig, Verallgemeinerungen zu treffen. Aber ein Autor schreibt, sei durch Gottes Gnade bereit zu vergeben. Die Bereitschaft zu vergeben ehrt sowohl Gott als auch den Elternteil. Bete für deinen Elternteil. Gib die Erwartung auf, dass dein Elternteil jemals derjenige sein wird, der du dir gewünscht hast. Ersetze deine Enttäuschung und Traurigkeit durch die Annahme dessen, wer diese Person ist. Entwickle eine Haltung des Mitgefühls für das, was dein Elternteil richtig gemacht hat, und drücke Dankbarkeit für sogar kleine Bemühungen aus, Liebe zu zeigen. Wenn es sicher ist, mit deinem Elternteil in Kontakt zu stehen, setze kluge Grenzen, um sündige Versuchungen für dich und deinen Elternteil zu reduzieren. Eines jedoch sind Vergebung und Ehre nicht: eine dauerhafte Unterwerfung unter die elterliche Autorität. Familien mit einem destruktiven Kreislauf der Sünde sind gefährlich, und Kinder, die sich daraus befreien, müssen in der Familie Gottes Sicherheit finden. Es gibt keinen Grund zur Schuld, wenn man zu missbräuchlichen Eltern Abstand hält. Es ist möglich, sie aus der Distanz zu ehren. Vielleicht denkst du gerade, ja, ich höre das alles, aber es gibt keinen Weg, wie ich jemals meine Eltern ehren könnte. Sie verdienen es nicht. Ich bin zu verletzt. Es gab zu viel Schmerz. Und das ist real. Ich würde das niemals kleinreden wollen. Aber Gott will alle Bereiche deines Herzens heilen. Er will all die Zerbrochenheit in unserem Leben erlösen. Einiges davon haben wir selbst verursacht, aber manches wurde auch durch unsere Eltern verursacht. Und selbst wenn es unmöglich erscheint, kann Gott auch das heilen. Ehre deinen Vater und deine Mutter, ob sie es verdienen oder nicht. Denn es wird dir gut gehen und dich auf einen guten und hoffnungsvollen Weg führen. Vers 4. Vier Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Paulus sagt den Vätern, sie sollen ihre Kinder nicht zum Zorn reizen. In den gleichen Versen im Kolosserbrief Kapitel 3 sagt Paulus den Vätern, sie sollen ihre Kinder nicht provozieren, damit sie nicht mutlos werden. Unsere Väter haben einen großen Einfluss auf uns, ob gut oder schlecht. Selbst wenn wir unsere Häuser verlassen haben, beeinflussen unsere Väter oft weiterhin unsere Entscheidungen und unsere Auswahl, sowohl im Guten als auch im Schlechten. Es ist interessant, dass Paulus hier kein Gebot für Mütter hat. Ich denke, Mütter werden hier nicht angesprochen, weil sie dazu neigen, fürsorglicher mit ihren Kindern umzugehen. Sie provozieren weniger, sozusagen. Natürlich nicht immer, aber die Tendenz ist hier wohl stärker. Ich glaube aber, dass es manchen Vätern weniger natürlich vorkommt, so zu handeln. Vielleicht hattet ihr einen Vater, der euch oft gereizt hat, vielleicht zum Zorn oder zur Entmutigung. Ich hatte das Glück, einen liebevollen Vater zu haben, der nicht streng mit mir war. Er war nicht distanziert. Er liebte mich nicht nur dann, wenn ich in etwas gut war, sondern er liebte mich einfach bedingungslos. Ich sage den Leuten immer, dass nach Gottes Berufung mein Vater der wichtigste Grund dafür ist, dass ich heute hier bin und das tue, was ich tue. Er war für mich da und unterstützte mich. Für mich war das beim Aufwachsen ganz normal. Aber ich erinnere mich an einen Moment, als mir klar wurde, dass das nicht für alle normal ist. Ich spielte als Kind Baseball und war an der Reihe, einen Schlag zu versuchen. Ich traf den Ball nicht und kam zurück zur Bank. Ich setzte mich zu meinen Teamkollegen, dachte wahrscheinlich an etwas anderes oder machte Witze mit meinen Freunden. Mein Freund Derek war als nächster dran. Er versuchte, einen Schlag zu erzielen, aber auch ihm gelang es nicht. Doch als er zur Bank zurückkam, war seine Reaktion ganz anders als meine. Als er zurückkam, weinte er. Er hatte Tränen in den Augen, und als kleines Kind verstand ich damals nicht, was geschah. Ich fragte, was ist los? Und er sagte, mein Vater wird mich deshalb anschreien, wenn wir nach Hause kommen. Und wieder, ich war ein kleines Kind, aber ich erinnere mich, dass ich dachte, warum sollte sein Vater ihn anschreien? Ist das nicht nur ein Spaßspiel? Aber das war die Realität meines Freundes zu Hause. Er lebte mit einem Vater, der sehr streng war. Das führte bei meinem Freund zu Zorn und Entmutigung. Manche Menschen verbringen ihr ganzes Leben damit, ihrem Vater etwas beweisen zu wollen oder zu versuchen, nicht so zu werden wie sie. Väter, lasst uns unsere Kinder segnen, indem wir sie nicht entmutigen oder ihnen unerträgliche Lasten aufbürden. Nun sehen wir im vierten Vers nicht nur ein negatives Gebot, sondern auch ein positives Gebot. Reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Seine Kinder nicht zu reizen, bedeutet nicht, dass wir ihnen alles erlauben, was sie wollen. Mein Vater ist ein freundlicher Mann, aber machen Sie keinen Fehler, ich wurde als Kind erzogen. Ich komme schließlich aus Texas. Da wir eine internationale Gemeinde sind, gibt es natürlich unterschiedliche Wege, wie wir unsere Kinder erziehen. Aber das Wichtigste ist, dass ihr sie erzieht. Kinder wollen von Natur aus Grenzen austesten, deshalb müssen wir ihnen immer wieder lehren, was richtig und was falsch ist, und dass eine falsche Entscheidung Konsequenzen hat. Manche Eltern haben heute entweder Angst oder sind nicht bereit, ihre Kinder zu erziehen. Sie lassen ihre Kinder tun, was sie wollen, aber das ist am Ende schlecht für die Kinder und schlecht für ihre Eltern. Disziplin ist nicht schlecht. Disziplin hilft Kindern beim Wachsen. Im Hebräerbrief steht, dass Gott uns als seine Kinder erzieht, damit wir wachsen und aufgebaut werden. Das Wort Jünger stammt von dem Wort Disziplin. Eltern, das Beste, was ihr für eure Kinder tun könnt, ist, ihnen Disziplin zu geben. Helft euren Kindern zu verstehen, was richtig und was falsch ist, und dass unsere Entscheidungen im Leben Konsequenzen haben. Eure Kinder werden das heute vielleicht nicht schätzen, aber glaubt mir, sie werden es in der Zukunft schätzen. Wie es in Hebräer 12 heißt, alle Züchtigung scheint uns für den Augenblick nicht Freude, sondern Schmerz zu sein. Danach aber bringt sie denen, die dadurch geübt sind, friedvolle Frucht der Gerechtigkeit. Väter, im vierten Vers heißt es auch, dass ihr dazu berufen seid, eure Kinder in der Unterweisung des Herrn aufzuziehen. Es geht nicht nur darum, euren Kindern Nein zu sagen, sondern auch darum, ihnen beizubringen, wer Gott ist und was er möchte, dass eure Kinder tun. Anders gesagt, Gottes Plan ist nicht, dass eure Kinder nur sonntagmorgens von Jesus hören. Sie sollten auch zu Hause von Jesus hören. Es gibt viele Möglichkeiten, dies zu tun. Eine Geschichte aus der Bibel mit euren Kindern zu lesen, mit euren Kindern zu beten, eure Familie jeden Sonntag in die Kirche zu bringen, eure Kinder Bibelverse auswendig lernen zu lassen. Ihr könnt viele Pläne und Wege dafür online finden. Der Punkt ist, tut einfach etwas. Alles ist besser als nichts. Väter, wenn ihr Hilfe braucht, gute Ressourcen dafür zu finden, helfe ich euch gerne. Wie ich schon sagte, als Väter haben wir einen enormen Einfluss auf das Leben unserer Kinder, im Positiven wie im Negativen. Der Herr möchte, dass wir einen positiven Einfluss auf unsere Kinder haben, dass wir ein häusliches Umfeld schaffen, das ermutigend ist und in dem sie aufblühen können. Amen. Jetzt bewegt sich Paulus von den familiären Beziehungen hinaus ins Arbeitsumfeld. Fünf Knechte, gehorcht euren irdischen Herren mit Furcht und Zittern, in Aufrichtigkeit eures Herzens, wie Christus. Paulus spricht hier zu Knechten oder Sklaven und später zu den Herren. Lasst mich dazu etwas Kontext geben. Es ist wichtig daran zu denken, dass Paulus an eine Gemeinde schreibt, nicht an die römische Regierung. Anders gesagt, er kommentiert nicht das System, sondern spricht zu Christen, die in diesem System leben. Ehe und Erziehung wurden von Gott geschaffen, aber die Sklaverei nicht. Aber wir sehen, dass dies für einige in der damaligen Gemeinde ihre Realität war. Er schreibt an Sklaven in der Gemeinde. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die Sklaverei im ersten Jahrhundert im Römischen Reich viel mehr mit den heutigen Arbeitgebern und Arbeitnehmern gemeinsam hatte, als zum Beispiel mit der Sklaverei in Amerika im 19. Jahrhundert. Damals war ein Drittel der Menschen, die in großen Städten lebten, Sklaven. Einige dieser Sklaven waren Ärzte und Anwälte. Einige waren Kriegsgefangene. Manche wurden Sklaven, weil sie zu viele Schulden hatten. Manchmal verkauften sich Menschen freiwillig in die Sklaverei, weil sie wussten, dass für sie gesorgt werden würde. Alles in allem, auch wenn niemand davon träumte, Sklave zu werden, denke ich, dass es viele Gemeinsamkeiten mit unserer heutigen Beziehung zwischen Chef und Angestelltem gibt. Lassen Sie mich also Vers 5 noch einmal vorlesen, aber wo Sie das Wort Sklaven oder Knechte sehen, denken Sie an Angestellte, und dort, wo Herr steht, denken Sie an Chef. Fünf Knechte, gehorcht euren irdischen Herren mit Furcht und Zittern, in Aufrichtigkeit eures Herzens, wie Christus, nicht mit Augendienerei als Menschengefällige, sondern als Knechte Christi, die den Willen Gottes von Herzen tun. Paulus sagt, dass ihr eurem Chef gehorchen und ihn respektieren sollt. Natürlich möchte Gott nicht, dass ihr eurem Chef gehorcht, wenn er euch zu etwas Illegalem auffordert, aber als allgemeine Regel solltet ihr eurem Chef gehorchen. In Vers 6 sagt Paulus, dass ihr nicht nur mit Augendienerei gehorchen sollt. Mit anderen Worten, seid nicht nur gute Angestellte, wenn der Chef zuschaut, sondern seid auch dann gute Angestellte, wenn niemand hinsieht. Ich bin sicher, dass wir alle schon Momente bei der Arbeit hatten, in denen wir so tun, als würden wir arbeiten, wenn der Chef vorbeikommt. Aber das Gebot hier ist, nicht diese Art von Menschen zu sein. Das Gebot ist, aufrichtige Menschen zu sein. Menschen mit Integrität und Ehrlichkeit, damit wir nicht nur arbeiten, wenn der Chef vorbeigeht, sondern genauso fleißig arbeiten, wenn der Chef weg ist. Einige unserer jungen Erwachsenen arbeiten im Sommer in einem englischen Camp. Ich habe kürzlich den Chef dieses Camps kennengelernt. Eines Tages kaufte er hier drüben Schuhe. Also habe ich ihn eingeladen, hereinzukommen, und wir haben uns unterhalten. Dabei fiel ihm auf, dass die meisten der jungen Erwachsenen, die in seinem Camp arbeiten, Teil dieser Gemeinde sind. Und ich sagte, siehst du nicht? Deshalb sind sie so gute Angestellte. Genau so sollte es sein. Es sollte etwas Besonderes sein, wenn ein Christ bei der Arbeit ist. Lassen Sie mich die Verse 7 und 8 hinzufügen. Aber lesen wir nochmals die Verse 5 und 6. Fünf, ihr Knechte, gehorcht euren irdischen Herren mit Furcht und Zittern, in Einfalt eures Herzens, wie dem Christus. Sechs, nicht mit Augendienerei als Menschengefällige, sondern als Knechte Christi, die den Willen Gottes von Herzen tun. Sieben, dient mit gutem Willen dem Herrn und nicht den Menschen. Acht, da ihr wisst, dass jeder, der Gutes tut, dies vom Herrn zurückbekommt, sei er Sklave oder frei. Die Lektion hier ist nicht einfach, deinem Chef zu gehorchen, weil man das eben tun soll. Schließlich muss man kein Christ sein, um seinem Chef zu gehorchen. Was diese Gebote besonders macht, ist, dass Paulus sagt, du hast einen irdischen Chef und solltest ihm gehorchen, weil du einen himmlischen Chef hast. Wie diese Verse im Kolosserbrief sagen, dienst du dem Herrn Christus. Gleich werden die diesjährigen Absolventen nach vorne kommen, wir werden sie anerkennen und für sie beten. Wenn du dieses Jahr deinen Abschluss machst, möchte ich dir etwas sagen, das du wahrscheinlich nicht bei deiner Abschlussfeier hören wirst. Wenn du zur Arbeit gehst, ganz gleich, wo das ist oder was du tust, geschieht etwas Größeres als nur die Beziehung zwischen Chef und Angestelltem. Es gibt etwas, das tiefer geht als das Gehalt oder deine Berufsbezeichnung. Denn, wie wir hier lesen, findet etwas Geistliches statt. Wenn du ein ehrlicher und fleißiger Mitarbeiter bist, tust du, wie es in Vers 6 heißt, den Willen Gottes von Herzen. Vers 7 sagt, dass du letztlich dem Herrn bei der Arbeit dienst und nicht den Menschen. Mit anderen Worten, vielleicht magst du deinen Chef nicht, aber du gehorchst ihm nicht um seinetwillen, sondern um des Herrn willen. Du dienst dem Herrn Christus. Also für diejenigen von euch, die ihren Abschluss machen und kurz davor stehen, in die Arbeitswelt einzutreten, und für diejenigen, die bereits arbeiten. Arbeitet hart, arbeitet mit Integrität, geht keine Abkürzungen, betrügt nicht, arbeitet nicht nur hart, wenn der Chef zusieht, arbeitet stattdessen fleißig in dem Wissen, dass der Herr euch immer sieht. Letztlich dient ihr ihm. Aber Paulus macht hier im Epheserbrief noch einen größeren Punkt. Zuerst spricht er darüber, wie wir uns in der Gemeinde verhalten sollen, Kapitel 4. Dann spricht er darüber, wie wir uns zu Hause verhalten sollen, Ehefrauen, Ehemänner, Eltern, Kinder, und dann spricht er darüber, wie wir uns am Arbeitsplatz verhalten sollen. Mit anderen Worten, das christliche Leben besteht nicht nur aus Sonntagmorgen in der Kirche. Es spielt sich auch zu Hause ab, wenn du von der Kirche heimkommst. Und ebenso bei der Arbeit, wenn du morgen früh aufwachst. Es ist nicht so, dass du dein Arbeitsleben hier, dein Familienleben dort und dein geistliches Leben woanders hast. Alles ist miteinander verbunden. Es gibt keinen sogenannten Sonntagschristen. Jesus nachzufolgen findet am Sonntag statt und am Montag, am Dienstag und an allen anderen Tagen der Woche. Ihm ist wichtig, wie du dich in der Kirche, zu Hause, bei der Arbeit, im Bus, im Supermarkt, überall verhältst. Er will dein ganzes Herz. Er will deine ganze Hingabe. Sei kein Sonntagschrist, denn wie wir hier sehen, so etwas gibt es nicht. Es ist definitiv einfacher, Jesus am Sonntagmorgen nachzufolgen, wenn wir alle zusammen sind. Aber er ruft dich dazu auf, ihm auch den Rest der Woche zu folgen. Er ist bei dir und er wird dir dabei helfen. Letzter Vers. 9. Ihr Herren, handelt ebenso an ihnen und lasst das drohen, da ihr wisst, dass sowohl ihr als auch sie einen Herrn im Himmel habt und bei ihm kein Ansehen der Person ist. Dieser letzte Vers richtet sich an Vorgesetzte. Das war damals eine wirklich überraschende Aussage für Herren oder Chefs, denn sie konnten ihre Sklaven oder Angestellten behandeln, wie sie wollten, und die Sklaven konnten nichts dagegen tun. Zumindest heute kann man sich, wenn man seinen Job nicht mag, einen anderen suchen, aber damals war das nicht so. Paulus sagt den Herren, dass sie diejenigen, die unter ihnen stehen, nicht bedrohen sollen. Es wird immer die Versuchung geben, dass Vorgesetzte ihre Position und Macht missbrauchen. Ich bin sicher, wir alle hatten schon einmal Chefs, denen ihre Macht zu Kopf gestiegen ist, die diese Macht missbrauchten und ihre Mitarbeiter bedrohten. Aber Paulus erinnert die Chefs daran: Du magst hier auf der Erde ein bisschen Macht als Chef haben, aber du hast einen Chef im Himmel, der allmächtig ist. Letztendlich wirst du ihm Rechenschaft ablegen müssen, und bei ihm gibt es kein Ansehen der Person. Mit anderen Worten, Gott kümmert sich nicht um deinen schicken Titel oder deine tolle Position bei der Arbeit. Das wird am Tag des Gerichts keinen Unterschied machen. Wenn du heute hier bist und in irgendeiner Weise Chef bist, wenn du Menschen unter dir hast, dann ist die Wahrheit, du kannst ihnen die Tage vermiesen oder du kannst ihnen die Tage angenehm machen. Der erste Job, den ich je hatte, war als Teenager Geschirr zu spülen und Tische in einem Restaurant zu putzen. Die Arbeit war nicht glamourös. Jeden Abend endete damit, dass wir das taten, was wir den Mülltonnentanz nannten. Wir sprangen in die großen Müllcontainer, um den Müll festzudrücken, damit mehr hineinpasste. Ich habe damals den Mindestlohn verdient. Aber ich mochte den Job. Wisst ihr warum? Es lag nicht daran, dass ich es mochte, im Müll herumzuspringen. Es lag daran, dass ich einen guten Chef hatte. Wenn es abends viel zu tun gab, kam er zurück und half mir beim Abwasch. Obwohl ich nur ein 15-jähriger Junge war, behandelte er mich fair und mit Respekt. Irgendwie erinnere ich mich sogar heute noch an seinen Namen: Greg Hall. und damals habe ich es nicht verstanden, weil ich so jung war. Aber rückblickend bin ich mir fast sicher, dass er ein Gläubiger war. Denn er arbeitete mit Integrität und behandelte jeden freundlich. Und deswegen wollte ich mich für ihn anstrengen. Deswegen erinnere ich mich auch heute noch an ihn. Chefs, behandelt eure Angestellten fair und mit Respekt. Seid keine bedrohlichen Chefs. Missbraucht eure Macht nicht. Aber denkt daran, dass ihr einen noch größeren Chef im Himmel habt. Ich möchte jetzt die Lobpreisband bitten, wieder auf die Bühne zu kommen. Normalerweise haben wir in dieser Zeit eine Einladung, eine Möglichkeit, auf das zu reagieren, was Gott in dein Herz legt. 9:30. Die meisten Absolventen sind im 11:30 Gottesdienst. Aber ich möchte die Liste durchgehen und wenn einer von ihnen in diesem Gottesdienst anwesend ist, möchte ich, dass du nach vorne kommst. Namen vorlesen. Danach werde ich alle nach vorne bitten, die uns bald verlassen werden. 11:30. Aber ich möchte einen Moment nehmen, um unsere jüngsten Absolventen zu feiern und für sie zu beten, ebenso für alle, die in den nächsten Monaten Danzig verlassen werden. Zuerst werden die Leiter der jungen Erwachsenen die Absolventen ankündigen, da diese Leiter ihre Zeit und Energie in diese jungen Menschen investiert haben. Wir haben ein kleines Geschenk für unsere Absolventen und danach werde ich alle nach vorne bitten, die uns bald verlassen werden. Es spielt keine Rolle, ob du einen Monat oder 10 Jahre hier warst, bitte komm nach vorne. Wir möchten eine Zeit geben, in der Menschen nach vorne kommen und dich segnen und dir für die gemeinsame Zeit danken können. Das Ende der Predigt. Das Ende der Predigt.